Herzlich willkommen zur neuen Folge der Podcast-Serie mit Brief und Siegel, der Podcast der Landeshauptstadt Magdeburg. Und wir haben heute ein Thema, was mich persönlich schon lange Zeit begleitet, was nicht immer auftaucht, nicht jedes Jahr, aber sehr spannend ist, Hintergründe zu erfahren. Und aus diesem Grund haben wir einen besonderen Gast da.
Genau, das Thema ist Wahlen und klingt erstmal so, ja, die Stadt hat doch gar nicht so viel damit zu tun, wenn Bundestagswahl ist, wenn Europawahl ist. Aber wie das genau aussieht, das wird uns unser Gast erzählen. Aber der darf sich gleich nach dem Intro einmal selber vorstellen. Und da sind wir wieder zurück aus dem Intro. Und ich habe es ja schon angedeutet vorm Intro, unser Gast darf sich dann einmal gerne vorstellen. Bitteschön.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefanie Wolf. Ich arbeite im Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung in der Landeshauptstadt Magdeburg und bin zu Wahlzeiten auch die stellvertretende Kreiswahlleiterin.
Kreiswahlleiterin, nicht schlecht. Wer ist denn eigentlich Wahlleiter in Magdeburg?
Das ist mein Chef, der Herr Dr. Tim Hoppe.
Ja, das bin ich. Das ist eine besondere Folge. Tatsächlich einerseits Moderator, aber auch jemand zu sein, der die Insights mit Stefanie wirklich jahrelang begleitet im Tandem. Wir haben relativ viel Informationsschatz eigentlich da aufgebaut. Ich denke mal, wird eine tolle Folge.
Um die Bürger einmal abzuholen, wie gesagt, ihr seid ja schon ziemlich tief drin im Thema, würde ich gerne nochmal das Thema ein bisschen vorstellen mit zwei, drei Sätzen und danach beginnen wir dann nochmal mit dem zweiten Teil der Vorstellung. Wir reden heute über Wahlen. Wahlen sind wichtig für unsere Demokratie. Dabei entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, welche Personen oder Parteien politische Verantwortung übernehmen sollen. Durch Wahlen können Menschen mitbestimmen, wie ihre Stadt oder ihr Land gestaltet wird. In einer Kommune wählen die Menschen zum Beispiel den Stadtrat oder die Oberbürgermeisterin. Die gewählten Personen treffen dann Entscheidungen zu wichtigen Themen wie Schulen, Verkehr oder Stadtentwicklung. Sie vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Wahlen finden in regelmäßigen Abständen statt. So können die Menschen immer wieder neu entscheiden, wem sie ihr Vertrauen geben möchten. Jede Stimme zählt dabei gleich und viel kann den Einfluss auf das Ergebnis haben. Damit Wahlen fair ablaufen, gibt es klare Regeln. Die Stimmen werden geheim abgegeben und anschließend ausgezählt. Viele Menschen helfen ehrenamtlich dabei, damit die Wahl organisiert und durchgeführt werden kann. Wahlen geben den Menschen die Möglichkeit, ihre Meinung zu zeigen und die Zukunft mitzugestalten. Deshalb ist es wichtig, sich zu informieren und an Wahlen teilzunehmen. Liebe Stefanie, wir haben auch eine kleine Rubrik, mit denen wir unsere Gäste ein bisschen näher bringen wollen. Und dann fange ich auch gleich mal mit den fünf Fragen an. Und die erste Frage wäre wie immer, Kaffee oder Tee?
Kaffee, zu 100%.
Wie viel?
2-3 Becher am Tag. Ich muss da schon ein bisschen aufpassen.
Okay, also ich merke schon, die Abteilungsleiter bei dir im Amt sind da gefährdet. Bei Sören waren wir, glaube ich, er hat gesagt, es ist keine Kanne, aber...
Ich glaube, das ist immer noch unter dem Mittelwert des Kaffeekonsums in der Landeshauptstadt Magdeburg.
Gut, das stimmt wahrscheinlich, ja. Die nächste Frage, Briefwahl oder Wahllokal?
Naja, tatsächlich Briefwahl. Ich habe ja mein eigenes Wahllokal noch nie von innen gesehen, weil ich außerhalb von Magdeburg wohne und am Wahlwochenende ja immer im Dienst bin.
Das ist tatsächlich bei mir anders, ein bisschen. Also immer mal geteilt. Meistens mache ich auch Briefwahl. Aber es kommt manchmal vor, weil wir uns den Wahltag so ein bisschen teilen von der Führung, dass ich manchmal es auch schaffe, am Wahlsonntag schnell mit meiner Familie ins Wahllokal zu gehen.
Perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wenn ihr euch da ein bisschen reinteilt, Frühschicht im Wahllokal oder Nachtschicht beim Auszählen?
Na, dazu muss ich erstmal sagen, der Wahlvorstand hat die Wahl ja nicht. Der muss ja früh morgens da sein und der muss auch komplett auszählen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann bin ich Team Frühschicht.
Ich bin immer on fire, also das ist wirklich unter Strom. Wir haben zwar diese Schichten, aber tatsächlich liegt mein Telefon an dem Tag so nah an mir, falls irgendwas ist. Aber ich fange früh an und mag aber eher gesagt die Spätschicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, bei uns im Wahlbüro ist die ja nachmittags auch etwas ruhiger. Wir reden ja aber jetzt erstmal vom Wahllokal.
Na gut.
Das stimmt. Nächste Frage, digitale Wahl oder analoge Wahl?
Also digitale Wahlen finde ich spannend. Klar, das ist ein sehr aufgeladenes Thema und mit sehr vielen Sicherheitsbedenken belastet. Aber wenn ich mir überlege, wie groß unser logistischer Aufwand ist als Wahlamt und auch wie schwierig manchmal die Auszählung fällt, dann fände ich das zumindest spannend, mal in Angriff zu nehmen für die Zukunft.
Finde ich auch. Also ist ein Thema, was wir als Stadt Magdeburg gegenüber der Landeswahlleitung schon mehrmals angebracht haben, zumindest beim Auszählen, digitale Hilfsmittel zu nutzen. Also ich glaube, dass du heutzutage zumindest moderne, auch abgesicherte Wahlmaschinen haben könntest, wo du trotzdem einen Stimmzettel irgendwie rausbekommst und das in eine Urne schmeißt und du hast so eine doppelte Möglichkeit zu kontrollieren, aber halt sehr, sehr schnell das Ergebnis bekommt. Ja, also gerade wenn man viele Wahlen an einem Tag hat, dann ist die Auszählung schon nochmal super anstrengend. Und ich glaube, dass man in einer Zeit, wo Digitalisierung immer wichtiger wird, unbedingt über digitale Wahlen irgendwie reden muss.
Dankeschön. Und dann haben wir noch eine letzte Frage und die geht nur an Stefanie in dem Fall, weil wir wollen nicht spoilern, aber Tim kriegt die Frage nochmal von anders gestellt. Was würdest du machen, wenn du für jeden Job das gleiche Geld bekommen würdest?
Puh, das ist schon schwierig. Dann, ich bin eigentlich sehr, sehr gerne hier bei uns im Amt. Also wenn ich jetzt noch so als Zweitjob was machen könnte, dann würde das auf jeden Fall etwas mehr mit Outdoor und mehr körperlicher Aktivität, also vielleicht so Wanderführerin oder sowas ein bisschen so als Ausgleich.
Als Ausgleich finde ich sehr schön.
Aber wir haben eigentlich noch nicht so richtig die Möglichkeit gegeben, Stefanie sich vorzustellen. Ja, wir wissen, dass Stefanie ist, aber vielleicht willst du noch ein bisschen was zu dir erzählen, wie du in die Stadt Magdeburg gekommen bist, was du vorher gemacht hast.
Oh, das ist aber auch schon wieder ganz schön lange her. Also ich habe vorher auf jeden Fall studiert und bin dann durch ein Praktikum in der Landeshauptstadt gelandet. Ich hatte nämlich Connections zur Statistikstelle in Frankfurt-Oder. Und weil wir Statistikstellen oder Kommunalstatistikstellen in Deutschland sehr gut vernetzt sind, kam dann auch der Kontakt zur Statistik in Magdeburg zustande. Habe dann da auch ein Praktikum gemacht und konnte mich dann auch auf eine frei werdende Stelle bewerben und bin da seit 2011 inzwischen schon. Und wir haben schon so die eine oder andere Wahl gerockt, oder Tim?
Das ist wohl der richtige Begriff.
Sehr schön, dann bist du oder seid ihr ja die richtigen Ansprechpartner, um uns mal zu erklären, was eigentlich hinter den Kulissen passiert, bevor die Menschen am Wahltag ihr Kreuz setzen können. Wie lange ist denn da so die Vorbereitungszeit?
Ja, im Prinzip, können wir sagen, so die richtige Arbeit fängt gut ein Jahr vor der Wahl an. Meistens steht dann auch so ein Jahr im Voraus der Termin fest. Es gibt ja gesetzliche Vorgaben, die genau festlegen, wann welche Stichtage liegen, also wann zum Beispiel die Kandidierenden ihre Unterlagen einreichen müssen, wann das Wählerverzeichnis erstellt wird. Daran richtet sich dann unsere Arbeit aus. Und so die erste Gruppe, das erste Team, was so richtig die Arbeit aufnimmt, ist das Team Wahlhelferakquise, die dann eben schauen, wen haben wir in unserer Wahlhelfer-Datenbank, wo müssen wir auffrischen, also haben wir genug Personen, die werden erstmal angeschrieben und dann wird nachjustiert. Und dann kommt so, je näher wir uns dem Wahltag nähern, dem Termin, nehmen dann auch die anderen Teams, Abteilungen ihre Arbeit wahr.
Ja, wir haben das mittlerweile so ein bisschen in Cluster aufgeteilt, dass es bestimmte Themen gibt, die einzelne Gruppen aus dem Amt bearbeiten. Aber nochmal zurück, also es passiert relativ viel hinter den Kulissen. Also das, was der Bürger tatsächlich nur sieht, ist ja der Wahltag, beziehungsweise die Personen, die jetzt Briefwahl machen, kriegen natürlich auch einen Kontakt mit der Wahl. Aber du hast halt auch so Aspekte, dass du die Wahlräume brauchst, also die Wahllokale. Und ist ja nicht so, dass die Stadt Magdeburg über 100 Wahllokale einfach in eigenen Gebäuden hat, sondern du musst halt auch Gespräche führen mit anderen Institutionen. Du musst schauen, ob diese Wahlräume barrierefrei sind. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt in einer Bevölkerung, die demografisch immer mehr altert. Und dann kommt natürlich auch noch das Geschäft der Bewerber dazu. Und unterschiedlich, das ist halt unterschiedlich in Abhängigkeit, was du für eine Wahl hast. Bei einer Kommunalwahl viel mehr Bewerber als zum Beispiel bei einer Bundestagswahl, wo es nur um den Direktkandidaten geht. Also es ist, glaube ich, für den Bürger da draußen gar nicht so spürbar, was für ein organisatorischer Aufwand hinter einer Wahl steckt.
Das bedeutet, egal welche Wahl ich habe, ist es immer für mich als Bürger vor Ort die Stadtverwaltung sozusagen derjenige, der die Wahl organisiert.
Korrekt.
Okay, sehr gut. Welche Aufgaben, also du hast es gerade schon, oder ihr habt es gerade schon gut angedeutet, welche Aufgaben die Stadtverwaltung dann übernimmt, welche Aufgaben sind denn neben dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben, noch wichtig, wenn ich zum Beispiel dran denke, das Auszählen am Ende zu organisieren, die Vorbereitung der Wahlunterlagen, kriegt ihr die alle gestellt oder macht ihr das selbst? Wie sieht das da aus?
Ich sag mal, die gesetzlichen Grundlagen, die sind ja da. Es gibt immer ein Wahlgesetz und eine Wahlordnung, die legen natürlich den Arbeitsrahmen fest. Und wir als Stadtverwaltung oder eben als Kreiswahlbüro, sage ich mal, wir müssen das umsetzen. Das heißt also, es gibt ein Muster zum Beispiel für die Wahlniederschrift und das versuchen wir dann bestmöglich umzusetzen, aber auch so, dass es ja für den Nutzer, für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dann auch verständlich ist.
Du hast aber einfach insgesamt viele Aufgaben. Ja, das sind so gerade auch viele logistische Aufgaben, die du zu machen hast. Klar dreht sich das viel um das Wahlwochenende, aber du hast ja schon auch ein gewisses Briefwahlgeschäft, was, ich sag jetzt mal immer so, roundabout kann man sagen, 4 Wochen vorher, 6 Wochen vorher richtig loslegt. Und erzählt aber auch dazu, dass du dich drum kümmerst, wie kommt denn eigentlich der Brief zum Bürger? Ja, also das, die Thematik der Wahlbenachrichtigung, dass die pünktlich rauskommen, gibt es klare Regeln. Trotzdem hast du gewisse Freiheitsgrade, mit wem machst du das? Wann willst du die verschickt haben in diesem gesetzlichen Zeitfenster? Da ist immer viel zu tun, ja. Jetzt, und dann liegt der Teufel tatsächlich im Detail. Ja, also jetzt gehst du davon aus, dass so eine Wahlbenachrichtigung ja eigentlich nicht schwer ist, weil du da einfach nur jemanden einen Brief schreibst. Ist aber nicht so, weil manche Leute haben sehr lange Namen, ja, weil das Ganze zieht sich ja auch aus dem Melderegister, das Wählerverzeichnis wird aus dem Melderegister gezogen. Mit Apostrophen und so weiter. Also das auch das genau zu machen bei einer Wahl. Da gibt es auch unterschiedliche Aspekte. Manche Leute wollen gar nicht mit ihrem tatsächlich im Melderegister bestehenden ersten Namen angesprochen werden, kriegst du ein Telefonat, ich heiße doch, also das ist schon sehr, sehr skurril, was man manchmal so mitbekommt. Aber das eben für so eine große Menge an Menschen zu schaffen, mit fast 200.000 Wahlberechtigten, die wir etwa immer bei einer Wahl haben, das ist schon enorm. Und ich meine, du weißt das selber, was am Wahlwochenende los ist, ja, diese Aufgaben, kannst du ja selber sagen, was wir da noch haben. Es ist schon wirklich eine organisatorisch-logistische Meisterleistung, sage ich immer.
Ja, also das, sag mal, es gipfelt ja im Prinzip im Wahlwochenende oder die ganze Arbeit läuft ja darauf hinaus, dass wir den Wahltag auch richtig abbilden und umsetzen können. Aber die Arbeit im Vorhinein, das sehen halt die wenigsten. Das sehen zum Teil die Bürgerinnen und Bürger, die bei uns in der Briefwahlstelle vorbeischauen, um ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen. Denn die Briefwahlstelle ist ja auch nicht das ganze Jahr über besetzt. Die wird personell auch nur für die Briefwahlzeit dann besetzt, da wird extra Personal akquiriert. Ja, der Wahltag selber ist natürlich so das logistische Highlight. Die Unterlagen müssen in die Wahllokale kommen, die müssen dann von dort auch wieder zurück ins Wahlbüro kommen. Die Wahllokale müssen ausgestattet werden, abgenommen werden von den Personen, die in der Briefwahlstelle arbeiten, damit am Wahltag auch möglichst nichts schief geht.
Vielleicht dazu was. Ich glaube, wenn du sehr gute Arbeit leistest im Vorfeld der Wahl, kriegst du auch eine sehr gute Qualität. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den wir in Magdeburg haben, eine sehr gute Qualität zu geben. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Briefwahl. Ja, heutzutage kannst du eine Briefwahl relativ einfach beantragen als Bürger. Ja, es gibt ein Online-Portal, da kannst du deine Daten reingeben. Im Endeffekt, wenn du die Wahlbenachrichtigung bekommst, ist ein QR-Code drauf, der dich genau dorthin führt. Also führt. Der Anspruch, den wir aber haben, ist, dass wir diese Briefwahlunterlagen relativ schnell auch an den Bürger zukommen lassen. Früher, als wir angefangen haben, muss man wirklich so sagen, da saßen Menschen und haben die Unterlagen gefalzt und händisch gepackt, die Briefwahlunterlagen. Das war damals noch machbar, weil du nicht so viele Briefwähler hast. Aber das Briefwahlgeschäft ist ja so enorm gestiegen, dass man sich dann irgendwann Gedanken machen musste, und wir dann angefangen haben, okay, wie schaffen wir das? Und haben dann Kuvertiermaschinen uns besorgt, die täglich laufen. Und diese Masse, und wir reden da, jetzt korrigiere mich, aber teilweise in Spitzenzeiten schaffen wir am Tag 3.000 bis 4.000 Briefwahlanträge abzufertigen. Und das mit einer Mannschaft in der Briefwahlstelle von 25 Leuten. Und zusätzlich hast du 3 Wochen vor der Wahl ja auch noch das Bürgergeschäft, wo die Bürger zu dir kommen können. Also da sieht man schon, kriegt man schon ein Gespür, was das dann auch für ein Aufwand ist, ja.
Also das ist dann der Rahmen, in dem die Landeshauptstadt Magdeburg quasi entscheiden kann, wie sie dem Bürger auch Erleichterungen geben möchte oder Hilfe geben möchte. Also diese QR-Codes zum Beispiel, das ist was die Landeshauptstadt Magdeburg dann selber entwickelt, um es um die Qualität zu erhöhen für die Bürger.
Genau, das ist im Prinzip ja ein Service, den bieten auch, kann man anbieten. Das ist natürlich auch im Prinzip, kann das auch so darlegen, dass das schon die personenbezogenen Daten hinterlegt sind, bis auf das Geburtsdatum. Das wird ausgelassen, dass das wirklich noch so als Bestätigung eingegeben werden muss, weil es dann auch die Fehleranfälligkeit einfach minimiert. Das ist ein Unterschied, ob jemand eben von sich aus eine E-Mail schreibt, er möchte Briefwahlunterlagen beantragen, dann fehlt vielleicht eine Angabe oder irgendwo ist ein Zahlendreher drin, während ich halt bei dem Online-Formular den Vorteil habe, dass dort das Straßenverzeichnis der Stadt hinterlegt ist. Das heißt, die Straße kann man schon mal nicht falsch schreiben. Auch die Postleitzahlen werden zugeordnet. Das heißt, wenn dieser Antrag dann nachher bei uns eingeht über eine Schnittstelle, kann der sehr, sehr zügig auch bearbeitet werden. Das ist dann eben der Vorteil der Digitalisierung.
Und Briefwahl, wichtiges Thema, ja, haben wir schon gesagt, immer mehr. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, was in der Bevölkerung teilweise sehr, sehr kritisch betrachtet wird. Ist die Briefwahl sicher? Ja, auch das ist eben eine Aufgabe, die ein Wahlamt zu lösen hat, eine klare Transparenz und auch eine Absicherung der Briefwahlunterlagen, auch wie sie geschickt werden. Also zum Bürger hin und insbesondere vom Bürger zurück. Das ist bei uns so klar geregelt, dass dass praktisch das in Orden kommt, die jeden Tag einmal geöffnet werden dürfen, im 4-6-Augen-Prinzip. Das wird alles dokumentiert, wieder verblombt, sodass da auch keiner Angst haben muss, dass diese Sachen irgendwie Sachen rauskommen oder Briefwahlunterlagen verloren gehen. Das ist nicht möglich. Und da ist uns auch wichtig, als Stadt Magdeburg eine hohe Transparenz, wenn wir so ein Audit hätten, dass wir da ganz deutlich zeigen könnten, dass das alles eine sehr, sehr gut organisierte Prozess ist.
Das heißt, es gibt auch Kontrollen, du hast gerade Audit gesagt. Also gibt es eine Instanz, die dann sozusagen die Stadt noch kontrolliert, in Anführungszeichen? Oder an welcher Stelle kann der Bürger noch reinschauen und vielleicht irgendwie partizipieren?
Na, der Bürger kann das faktisch nicht. Ja, klar, die Landeswahlleitung, Bundeswahlleitung hätte sicherlich das Recht, vorbeizuschauen. Aber das passiert selten, dass es diese Sachen gibt. Wäre dann auch in dieser Zeit, wenn jetzt jeder Bürger kommen würde, gar nicht stemmbar. Ja, aber für uns, wir sagen ganz klar, wenn es ein Audit geben würde, würden wir das sicherlich bestehen.
Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben gerade gesagt, okay, wie kann ich denn als Bürger auch irgendwie mitmachen? Also ich kann zum Beispiel für mich sagen, als ich nach Magdeburg gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist, als die Anfrage kam, habe ich auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall auch Wahlhelfer sein. Wusste gar nicht, was das bedeutet, um ehrlich zu sein, weil ich vorher in Leipzig war und in Dessau gewohnt und dann ist man gar nicht, wählen ging, glaube ich, aber alles andere war gar nicht möglich. Und habe dann gesagt, okay, ich würde gerne mithelfen, ich würde da gerne auch mal reinschauen, weil es mich einfach interessiert. Und habe dann gesagt, ich möchte mich auch als Wahlhelfer melden. Warum sind Wahlhelfer denn so wichtig? Also was ist die Rolle eines Wahlhelfers?
Der Wahlhelfer oder die Wahlhelfer stellen ja sozusagen so ein unabhängiges Wahlorgan dar, weil die Wahl am Wahltag selber, das macht ja nicht die Verwaltung, sondern die wird eben durch den Wahlvorstand durchgeführt, der sich eben aus Ehrenamtlichen und Freiwilligen zusammensetzt. Das heißt, das sind die Personen vor Ort, die eben die Durchführung der Wahl umsetzen und dafür sorgen, dass das alles eben auch nach den Vorschriften und neutral passiert. Und dafür brauchen wir zum Beispiel in der Stadt Magdeburg ungefähr 2000 Personen pro Wahl, also die dann auch akquiriert eingesetzt werden müssen. Natürlich gibt es immer wieder Ausfälle, das heißt, es gibt dann auch eine Reserve, die dann gegebenenfalls recht kurzfristig einberufen werden muss, vielleicht sogar noch am Wahltag. Da laufen dann auch die Telefone heiß, dass dann am Sonntagmorgen findet jemand sein Wahllokal nicht oder ist vielleicht im Falschen gelandet. Ja, und dann müssen wir ein bisschen nachjustieren und dann gegebenenfalls noch Ersatz besorgen.
Das ist wirklich eine wichtige Komponente, Wahlhelfer. Ich finde persönlich, dass die Gesetzeslage, die jetzt zum Beispiel steuert, wie viel Erfrischungsgeld so ein Wahlhelfer bekommt, relativ gering ist. Wir haben in Magdeburg von Anfang an diese gesetzlichen Zahlen, ich glaube, korrigiere mich, das liegt irgendwo bei 30, 35 Euro.
Ja, wird ab und zu mal angehoben, aber das dauert immer
bis. Genau, da sind wir ein bisschen höher, weil wir einfach dieses auch schätzen, dass diese Wahlhelfer da sind. Wir versuchen das den Wahlhelfern auch in Magdeburg so einfach wie möglich zu machen, weil muss man ehrlicherweise sagen, dass der Job des Wahlhelfers kommt einmal im Jahr, manchmal alle 3 Jahre und dann auch mal wieder Superwahljahre. Und es ist doch immer vom Detail her etwas anders. Und wir versuchen, unsere Wahlhelfer zu schulen. Wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, Wahlhelfer-Videos zu drehen, Schulungsvideos, dass du auch am Wahlabend rein theoretisch nochmal in so eine Auszählung reinschauen kannst, sodass wir das Gefühl haben, dass wir da wirklich an der Seite unserer Wahlhelfer stehen. Aber es ist auch jedes Mal eine Aufgabe, diese Masse an Wahlhelfern zu bekommen. Mittlerweile gelingt uns das ganz gut. Vielleicht auch, weil wir uns so sehr kümmern um diese Wahlhelfer. Und das fängt halt an, dass du frühmorgens eine ordentliche Übergabe machst an die Wahlhelfer und endet damit, dass der Wahlvorstand, wenn er die Ergebnisse irgendwie am Abend dann auch uns übergeben muss, eben nicht mehr lange warten muss. Also dass da auch alles flutscht. Auch das sind so Prozesse, die wir in der langen Zeit Stück für Stück optimieren. Ich sage mal, jede Wahl gibt dir eine neue Idee, wie du deinen Prozess im Hintergrund verbessern kannst. Und aber mit Wahlhelfern kannst du wirklich, also könnte man, glaube ich, ganze Bücher drüber schreiben. Ne?
Ja, also wir besetzen ja auch die Wahlvorstände extra großzügig, damit die Personen dann auch Pausen machen können, weil machen wir uns nichts vor, die ersten starten 6.30 Uhr und das Auszählen kann je nach Wahlart eben auch ein bisschen länger dauern. Das ist also schon der ganze Sonntag, der dann damit unterweg ist. Also da auch nochmal Hut ab und vielen Dank für die vielen Freiwilligen.
Und wenn man jetzt Lust hat, das selbst mal Wahlhelfer zu werden, ist das relativ einfach. Auf die Internetseite magdeburg.de/Wahlen gehen. Da findet man alles, was mit Wahlen zu tun hat und relativ schnell auch einen Link, wo man sich über ein Online-Formular melden kann. Das geht dann bei uns ein und dann kommt man in eine Wahlhelfer-Datenbank und dann wird man eigentlich auch automatisch angeschrieben, wird dann berufen irgendwann. Und ja, oder man kommt in den Reservepool. Auch da haben wir uns lange Zeit dann irgendwann Gedanken gemacht, weil das ist ein Problem. Ja, wenn du Leute ausfallen und du nicht richtig Plan hast. Mittlerweile haben wir 2 Reserven. Eine, die geht bis zum Donnerstagabend. Das ist sozusagen, wenn Sachen vor der Wahl. Und dann gibt es eine etwas kleinere Reserve, die weiß aber, das ist die letzte Reserve, die fürs Wahlwochenende, wenn dort Ausfälle sind, die hast du immer, dann einspringen müssen.
Also ich glaube, ich kann dann vielleicht auch mal eine Anekdote aus meiner ersten Wahl erzählen, weil es tatsächlich genau so war. Ich war in dieser Wahlreserve. Und dann habe ich glaube, lass mich lügen, am Samstag oder am Freitag die Benachrichtigung bekommen.
Das war aber recht früh.
Genau, war auch für mich vollkommen in Ordnung. Da stand drin, sie sind im Wahlvorstand, herzlichen Glückwunsch. Stand auch drin, wie viel Verpflegungsgeld ich bekomme und wo ich hin muss. Und dann bin ich da und auf der Treppe treffe ich einen Kollegen und sage, weißt du vielleicht, wo der Raum ist? Und er sagt so, nee, aber herzlichen Glückwunsch, du bist Wahlvorstand. Ich sage so, okay, was bedeutet das? Hat er gesagt, naja, du bist jetzt Chef von deiner Auszählgruppe bei der Briefwahl, tatsächlich war das. Und dann habe ich quasi zum Glück, und das war mein großes Glück, deswegen ich möchte allen die Angst nehmen, ich hatte überhaupt keinen Schimmer, was ich machen muss ich ehrlich zugeben. Habe mir dann das Video tatsächlich noch angeguckt dazu, die Unterlagen angeguckt, aber in der Gruppe, in der ich war, hatten wir die Schriftführerin zum Beispiel, die war, glaube ich, das war die 20. oder 30. Wahl von der Dame, die hat mich so gut unterstützt und auch der Rest der Gruppe, dass, obwohl das meine quasi erste Wahl war als Vorstand, hat es super geklappt. Also das Team quasi fängt einen da auch auf. Das heißt, selbst wenn man das Gefühl hat, vielleicht ist es, man muss in die Sache reinwachsen, man weiß noch gar nicht, welche Rolle man dann bekommt. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die Kolleginnen und Kollegen, sowohl vom Wahlamt als auch die anderen Wahlhelfer, sind eine eingeschworene Gemeinschaft und sind super bereit zu unterstützen.
Aber diese Anekdote ist bestimmt schon 5, 6 Jahre her, oder?
Ja.
Ja. Also das haben wir gelernt. Also sowas, dass wir Leute komplett neu in diese hohe Position reinfallen lassen aus der Reserve, gibt es faktisch auch nicht mehr. Wir bilden auch in Zukunft sich bestimmte Leute immer Stück für Stück, obwohl sie noch nie Wahlvorstand waren oder stellvertretender Wahlvorstand, auf solche Positionen aus, in den Reserven, um dann genau dahin zu zielen und schauen auch, wer hat jetzt zum Beispiel schon 4, 5, 6 Mal Beisitzer gemacht und fragen nach, na, traust du dir zu, dass wir dich ranführen an diese höheren Positionen? Also auch das sind Prozesse, die wir gelernt haben. Ja, also ich glaube, eine Wahl sollte man nie so larifari nehmen, wird schon. Da das wird eher schlecht laufen, würde ich behaupten.
Ja, wenn es schlecht läuft, was, wenn man sich mal eine Variante vorstellt, was schiefgehen kann, was könnte denn alles schiefgehen und was macht denn die Stadt, wenn es schiefgeht? Also, wie sieht so ein Szenario aus? Was sind die Notfallpläne? Gibt es dann einen Alarm? Rufen wir dann bei der Bundesregierung an und sagen, wir haben ja irgendwas falsch gemacht, helft uns.
Nee, da müssen wir uns schon selber drum kümmern. Also das ist natürlich immer das Worst-Case-Szenario. Wir sind natürlich durch unsere Prozesse auch bemüht, alles im Vorhinein irgendwo zu planen. Aber wir erleben es tagtäglich, man kann nicht alles bis ins Letzte durchplanen. Da ist auch immer noch ja der Faktor Mensch dazwischen. Ja, gerade am Wahltag, da ist es wuselig, da kann viel passieren. Da ruft vielleicht der Wahlvorsteher an, dass in seiner Materialkiste etwas fehlt. Das ist jetzt von der Priorität nicht so hoch, aber da gibt es natürlich dann auch extra Personal, das bereitsteht, dass dann gewisse Materialien oder auch Unterlagen nochmal ausfahren kann. Also wenn jetzt doch die Stimmzettel knapp werden, weil die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch ist oder weil sie einfach die zweite Kiste übersehen haben, dann wird das einfach nochmal ausgefahren. Also wir haben eine Hotline im Wahlbüro, die den ganzen Tag für die Wahlhelfer und Helferinnen erreichbar ist, wo sie sich eben auch mit ihren Fragen und Problemen hinwenden können.
Und ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, was alles passieren kann. Ja, also ich will mal so sagen, gerade die Frühschicht hat so bestimmte Sachen, wo man sagt, du kannst die Wahlhelfer noch so gut schulen, aber bei 2000 Wahlhelfern passieren einfach auch so Sachen, wo du sagst, das ist doch ganz eindeutig in der Schulung drin, ne? Und es wird doch anders gemacht, einmal oder so, ja, also gibt's immer wieder. Und wir können uns natürlich auch nicht frei machen von, dass wir uns auch schon Fehler passiert sind. Also für uns, das absolute Super-GAU war eine Europakommunalwahl, wo die Stimmzettel in den Kartons nicht richtig beschriftet waren, also praktisch die Kartons außen nicht richtig beschriftet waren. Und dazu muss man wissen, dass wir in Magdeburg bei einer Kommunalwahl 10 Wahlbereiche haben. Und die werden früh morgens in Touren ausgefahren. Und da war es damals so, machen wir jetzt auch nicht mehr, aber dass in den Touren unterschiedliche Wahlbereiche, also unterschiedliche Stimmzettel waren. Und das hat dann in bestimmten Wahllokalen dazu geführt, dass die auf einmal eigentlich die falschen Stimmzettel hatten. Und blickige Wahlhelfer haben das mitbekommen, ne?
Ja, aber was die zum Teil aber auch wohl erst relativ spät bemerkt haben in einigen Wahllokalen, also bis Mittag oder so dann vielleicht noch in einem Wahllokal die falschen verwendet wurden und keinem, auch den Wählerinnen und Wählern, ist es nicht so direkt aufgefallen.
Ja, also es ist dann irgendwann mittags, es gab tatsächlich also wir haben das aus unserer Sicht gedacht, wir haben das gelöst. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann früh morgens wirklich hin und her gefahren bin und praktisch diese Stimmzettel ausgetauscht haben und wir dachten, wir sind gut durch und haben das hinbekommen und dann kam raus mittags rum, dass in einem Wahllokal die das nicht erkannt haben und sich nicht gemeldet haben. Und wir davon ausgegangen sind, die haben die richtigen und dann durften wir da in dem Wahllokal nochmal wählen. Das war so der absolute Super-GAU für uns. Also du siehst auch, du kannst so gut planen, aber das war für uns, also ich weiß nicht, wie es für dich war.
Ich war da gar nicht da.
Ach, du warst gar nicht da.
Entschuldigen.
Dann war es meine Schuld. Nein, also ich kann sagen, das war für mich der absolute Super-GAU. Aber selbst wenn du perfekt planst, du kannst Wahlen manchmal überhaupt nicht einschätzen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, was das für eine Wahl war. War es auch eine Europakommunalwahl, wo die Stimmzettel knapp wurden? Ja, war ein Riesenandrang, insbesondere getrieben von der Europawahl. Und die Kommunalwahl war halt am gleichen Tag und ist dann so mitgezogen worden. Und normalerweise hast du ja eine Wahlbeteiligung. Bei einer Europakommunalwahl hat man immer gesagt, Kommunalwahl 40%, Europawahl vielleicht so 50%. Und bei dieser Wahl ist das Ding komplett explodiert. Da hatten wir dann teilweise 70% und 80%. Und du willst natürlich bei solchen Massen an Papier auch den Wahlhelfern die Möglichkeit geben, dass sie das irgendwie auch selber noch zurücktransportieren können. Hatten wir halt entsprechend der historischen Ergebnisse, haben wir gesagt, okay, wir brauchen nicht überall maximale Anzahl an Stimmzetteln rausgeben.
Ja, weil ein Teil hat ja auch schon Briefwahl beantragt. Das muss man ja eigentlich auch mal schon mal.
Also wir haben schon gesehen, dachten, oh ja, Briefwahl war super, lief toll und haben gesagt, okay, dann wird wohl nicht mehr, wird das ein relativ ruhiger Wahltag. Der Pustekuchen. Ja, war's. Schlangen, das gehört dazu, auch muss man auch bei einer Wahl akzeptieren als Wähler. Das kannst du nicht ändern. Aber auch das war eine Sache, woraus wir gelernt haben und gesagt, jetzt ab jetzt wird immer, das wollen wir nicht mehr, alle Stimmzettel immer raus, maximale Anzahl. Und dann muss man es eben mit logistisch organisieren, dass es zurückkommt. Ja. Wir haben es auch gehandelt bekommen, ja. Und es war auch ein bundesweites Problem. Aber da sieht man, es kann was schiefgehen, man muss dann nur gut aufgestellt sein, dass man es gelöst bekommt.
Also als Info dann sozusagen für die Wahlhelfer oder für diejenigen, denen sowas in einem Wahllokal dann passieren könnte. Es gibt dann aber auch keine Konsequenzen, dass man dann sagt, okay, die Kolleginnen und Kollegen dürfen nie wiederkommen, sondern im Zweifel wird halt einfach der Bereich, in dem der Fehler festgestellt wird, dann nochmal gewählt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es musste in dem, also ich war in dem bei der Wahl gerade in Elternzeit, aber es muss in dem Fall, wird dann entschieden vom Kreiswahlausschuss, der entscheidet dann, ob das Problem so schwerwiegend ist, dass das neu ausgezählt oder beziehungsweise dann auch neu gewählt werden muss. Und ja, der Wahlvorstand handelt ja im besten Wissen und Gewissen und ist da in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ja auch, sag mal, wenn er nicht grob fahrlässig handelt, was wir auch niemandem unterstellen, dann ist ihm da auch keine Schuld anzulasten. Und dass da zu wenig ausgefahren wurde, das ist ja dann auch, der Fehler lag ja dann im Wahlamt und nicht bei den Wahlhelfern.
Vielleicht muss man dazu sagen, also bei Wahlen gibt es immer Kleinigkeiten, die passieren können, ja. Und natürlich hat der Bürger auch das die Möglichkeit, oder jeder Wähler hat die Möglichkeit, Wahleinsprüche zu machen. Aber auch hier gilt immer die Frage, ob diese kleinen Fehler, die durchaus mal passieren können, am Ende ergebnisrelevant sind. Das prüft dann im Endeffekt der Wahlvorstand oder der Stadtrat prüft das oder der Bundestag dann, wenn es bei einer Bundestagswahl ist, diese Wahleinsprüche. Das ist dann gar nicht mehr in unserem Bereich. Aber am Ende des Tages ist das, solange es nicht ergebnisrelevant ist, muss man einfach auch so was rechnen. Man sollte diese kleinen Fehler eben minimieren, indem man eine hohe Qualität hat. Das ist unser Anspruch in Magdeburg. Ja, aber gut aufgestellt sein, auch das ist eine Sache, die wir gelernt haben, wirklich am Wahltag. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir während Corona, während der Corona-Zeit mit, weil dann die Desinfektionsmittel ausgegangen sind und die Tücher da durch Magdeburg gefahren sind und die noch nachgefahren, weil hat es wirklich literweise eigentlich rausgefahren und dann kam so um 12, ist bei uns schon alle, weil die das inflationär benutzt haben. Also das war auch sehr, sehr skurril. Also man kann, glaube ich, über Wahlen könnte man auch ein ganzes Buch schreiben.
Genau, das ist ja dann auch eine Frage. Also wenn ich das richtig rausgehört habe, geht es natürlich auch darum, Ressourcen zu schonen. Also natürlich könnte ich mich hinstellen und für die 200.000, 250.000 Einwohner Magdeburgs einfach sagen, gut, es wird für jeden ein Stimmzettel gedruckt, es wird einmal Briefwahl für jeden gedruckt, sondern es geht ja dann auch darum zu sagen, okay, wir schätzen ab, okay, wie viel brauchen wir denn wirklich, damit am Ende nicht super viel vernichtet wird, Papier umsonst gedruckt wird. Wie sieht das mit den Finanzen aus? Also wer bezahlt denn so eine Wahl eigentlich?
Ja, das kommt auch wieder auf die Wahl drauf an. Wenn wir das jetzt quasi für die in der Bundestagswahl, für die Bundeswahlleitung durchführen oder für die Landtagswahl, Europawahl, bekommen wir natürlich anteilig gewisse Kosten erstattet vom Land, beziehungsweise das Land bekommt das dann auch vom Bund. Das wird dann aufgeteilt nach einem Schlüssel, auch nach der Bevölkerung. Manche Kosten werden spitz abgerechnet, andere wiederum pauschal. Aber am Ende ist es von den, sag ich mal, von dem Kosten doch schon so, das alles wird, glaube ich, nicht, kriegen wir nicht umgesetzt. Also es sind immer auch, weil wir hohe Ansprüche haben, was die Qualität angeht, da vielleicht auch ein bisschen mehr investieren an bestimmte Produkte, dass es dann doch ein bisschen teurer wird als das, was man vielleicht als Stadt erstattet bekommt.
Ist jetzt aber auch nicht exorbitant viel. Klar ist es natürlich, wenn du eine Kommunalwahl hast, dann zahlst du als Kommune das komplett alleine. Ja. Auch eine OB-Wahl, die ja dazugehört, wenn du zum Beispiel in eine Stichwahl kommst, ja, kannst du einfach wirklich auch fast mit dem Doppelten an Kosten rechnen. Das ist dann schon eine sehr, sehr teure Wahl. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass sowas auch Geld kostet, damit es eben eine hochwertige demokratische Struktur ist, damit du das hast. Ja, weil am Ende ist das einfach, muss das Vertrauen sein, dass die Leute denken, okay, das läuft wirklich ordentlich, das ist ordentlich durchdacht. das sieht vielleicht manchmal von außen nicht so aus, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand, Manpower. Und ich glaube auch, also jedenfalls für Magdeburg kann ich das sagen, dass wir da auch wirklich mit Herzblut dran hängen, dass diese Wahlen gut laufen. Und bei Bundestagswahlen sind wir auch noch zuständig übrigens für andere Kommunen. Also da haben wir noch Schönebeck, Bördeland, Barby, Kalbe noch mit dazu. Auch immer spannend, weil du da natürlich auch mal so Einblicke bekommst, wie es in anderen Gebieten ist. Und die sind manchmal sehr, sehr froh, wenn sie nicht zum Salzlandkreis gehören. Bei der Landtagswahl gehören sie zum Salzlandkreis, aber bei der Bundestagswahl zu uns, und das finden sie immer ganz gut, glaube ich.
Ich denke, da sollten wir auf jeden Fall nochmal eine Befragung durchführen, die das wirklich so sehen.
Ja, aber das ist so, wir waren zum Beispiel eine der ersten Städte, die den sogenannten Kombi-Wahlschein hatten. Früher hattest du eine ganz, ganz hohe Quote, wo die Leute die Briefumschläge bei der Briefwahl vertauscht haben. Die sind unterschiedlich farbig und dann ist die Stimme auf einmal ungültig. Und dann haben wir relativ schnell diesen Kombi-Wahlschein entdeckt, der dir das nicht mehr so, dieses Vertauschen ermöglicht.
Ja, das Wichtige beim Kombi-Wahlschein ist ja auch noch, dass man nicht mehr händig irgendwelche Zahlen, die da eben auf dem Umschlag stehen müssen, einträgt. Und das ist bei 40.000 Anträgen auch schwierig. Das wird alles eingedruckt und kann somit auch nicht mehr irgendwo vertauscht werden. Das war ein Quantensprung auch bei der Briefwahlbearbeitung für uns.
Das heißt, es ist natürlich auch für die Wahlhelfer in den Wahlbüros, in der Briefwahlstelle, ist es natürlich auch leichter, dann am Ende die Auszählung zu machen. Dann schließt sich natürlich die Frage an, was passiert nach der Schließung der Wahllokale? Also wenn dann 18 Uhr die Urnen geschlossen werden oder die Büros zugeschlossen werden und dann die Briefwahllokale sozusagen mit ihrer richtigen Arbeit anfangen oder mit dem Großteil der Arbeit anfangen. Wie funktioniert das denn? Wie werden dann Stimmen ausgezählt, Ergebnisse veröffentlicht?
Vielleicht mal eins vorweg, und das viele vielleicht denken, es wird nichts verschlossen ab 18 Uhr. Die Auszählung ist öffentlich. Das heißt, es gibt gar nicht die Situation, dass ich die Auszählung nicht mit betrachten könnte und man irgendwie in der Schule auf einmal die Pforte vorne zumacht und man dann im Geheimen auszählt. Das ist es definitiv nicht.
Ja, also das Thema Auszählung, damit könnten wir eigentlich einen eigenen Podcast füllen. Ja, wenn die Stimmenabgabe beendet ist, dann beginnt der Wahlvorstand mit der Auszählung. Das wichtigste Instrument ist für mich da die Wahlniederschrift. Das ist so ein bisschen wie ein Kochrezept oder auch eine Strickanleitung. Man sollte das einmal komplett vorher durchgelesen haben, damit man grob weiß, worum es geht. Und dann kann man sich da Schritt für Schritt dran abarbeiten. Und das hat stets ein Hilfsmittel an der Hand. Ja, dann wird zunächst mit Hilfe der Stimmzettel die Zahl der Wählerinnen und Wähler ermittelt. Und je nach Wahltyp läuft der eigentliche Auszählprozess etwas anders ab. Bei der Landtagswahl und bei der Bundestagswahl haben wir eine Erst- und Zweitstimme. Da behelfen wir uns ja mit verschiedenen Stapelbildungen und Unterstapeln, die dann getrennt ausgezählt werden müssen. Das ist bei der Kommunalwahl anders. Da haben wir ja diese drei Stimmen, die kumuliert und panaschiert werden können. Und da kann man eben Stapel nicht bilden. Da hat man dann Zähllisten, die dann genutzt werden. Und da werden eben die Stimmen dran abgekreuzt und am Ende zusammengerechnet. Genau, und Tim hat es schon erwähnt, die Mitglieder der Wahlvorstände bekommen von uns unterstützendes Material. Wir bieten Schulungen an und zusätzlich gibt es eben die Schulungsvideos, die den Prozess gut nachvollziehbar darstellen sollen und die auch am Abend nochmal schnell angeklickt werden können, um dann vielleicht nochmal die eine oder andere Passage nachzuschauen.
Ja, also und auch da sind wir dieses Jahr, werden wir eine neue Sache einführen. Wir haben unsere Niederschrift ein bisschen angepasst und auch deutlich mit Farben arbeiten wir dort, um auch den Schriftführern die Möglichkeit zu geben, dass noch genauer, also dass eigentlich fast gar kein Fehler mehr passieren kann. Wir müssen schon sagen, dass die Qualität der Auszählung bei uns in Magdeburg definitiv zugenommen hat. Aber das ist schon ein hartes Geschäft, diese Auszählung. Ja, also von 8 bis 18 Uhr, klar, hat man Pausen, aber wir sagen immer, ab 18 Uhr muss der gesamte Wahlvorstand vor Ort sein, um beim Auszählen zu helfen. Das ist schon anstrengend, gerade bei Wahlen, die eine hohe Wahlbeteiligung haben. Bist du schon mal locker bei 1000 Stimmzetteln, die du auszuzählen hast? Und definitiv anstrengend und für den Wahlvorstand ist das ja dann auch noch nicht beendet, muss man auch dazu sagen. Was wir beobachten, und das finden wir auch gar nicht schlimm, ist, dass die Auszählung immer mehr auch von bestimmten Initiativen beobachtet wird. Da sind wir komplett schmerzfrei, weil das ist eine Art der Transparenz. Ja, das wollen wir auch so, dass das betrachtbar ist. Was an so einem Tag oder in so einer Situation nicht so gut ist, wenn man sich von außen einmischt, ja, und sagt, das habe ich jetzt aber anders gezählt. Dafür ist der Wahlvorstand da, das muss man ganz deutlich sagen. Und wenn Akteure sagen, das habe ich ganz anders gezählt, dann ist das wieder eine Einladung, wo ich sage, bitte werden Sie doch Wahlhelfer. Weil dann können Sie das tatsächlich für sich auch mitmachen. Aber es gibt eigentlich da nie irgendwelche Streitsituationen. Das Einzige, was wirklich druckhaft ist, ist immer so ein bisschen der Wettbewerb um die einzelnen Wahlkreise. Wer ist der Erste und wer ist der Letzte? Also die Landeswahlleitung guckt da auch ganz genau drauf und irgendwann fangen die auch an, zu so ein bisschen ja, Druck zu machen. Wo bleiben denn die Ergebnisse? Wir müssen sagen, also das ist meine Erfahrungswert, Stefanie, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde behaupten, 90% unserer Wahllokale laufen wirklich super nach unseren Planungen von der Zeit ein, aber man hat immer wieder einige, die haben dann einfach wie so ein Brett vom Kopf. Ja, machen das teilweise das dritte Mal und kriegen diesen ein kleine Unstimmigkeit, die, also das ist nicht falsch aussieht, aber wir haben ja auch Prüfmechanismen drin, die selber nutzen sollen und kriegen das dann nicht rund. Ne?
Ja, also das, wie du schon sagst, das ist auch ein sehr langer Tag und nachdem die Auszählung dann beendet ist, macht ja der Wahlvorsteher oder die Wahlvorsteherin gibt ja die Schnellmeldungen telefonisch ab. Dabei wird das dann bei uns im System erfasst. Da laufen Plausibilitätsprüfungen drüber und wenn das eben nicht passt, dann wird das den Personen gespiegelt, dass dann also nochmal irgendwo nachgefasst werden muss. Wenn die Ergebnisse stimmig sind, dann werden sie abgespeichert und gehen dann in ein System, was dann je nach Wahl dann auch den entsprechend höheren Stellen, also zum Beispiel der Landeswahlleiterin, dann weitergespielt werden.
Ja, das ist natürlich auch frustrierend, wenn du bei uns anrufst und das erste Mal gesagt bekommst, die Plausibilitätsprüfung stimmt nicht. Ja, dann gibt es so Hinweise, wo man sagt, guckt nochmal da rein, zum Beispiel in bestimmte Stapel, dann machst du das, rufst das zweite Mal an und kriegst wieder gesagt, das stimmt nicht. Und das ist natürlich schon auch ein Kontrollmechanismus, der muss sein. Am Ende des Tages wollen wir ordentliche Ergebnisse haben, aber es ist natürlich schon frustrierend. Aber auch dafür haben wir mit der Zeit unsere Prozesse gefunden. Es ist also so, dass wir, ab einer bestimmten Uhrzeit und wir sehen, dass die vielleicht schon ein- oder zweimal gemeldet haben und nicht erfolgreich waren dass die Plausibilitätsprüfung nicht bestanden worden sind, dann schicken wir tatsächlich auch Akteure raus, die bei uns wirklich die Quacks sind, genau wissen, wie man das zu machen hat, die dann einfach begleitend den Wahlvorstand unterstützen und sagen, guck, wir machen das jetzt noch, mach das nochmal und hier bitte drauf achten und so weiter. Also wirklich wie ein Berater. Das ist dann schon für die Wahlvorstände, glaube ich, eine große Hilfe.
Also es ist quasi 24/7 immer jemand ansprechbar von der Stadt, wenn irgendwelche Probleme auftauchen.
24/7 würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir schließen die Tür auf und wir schließen die Tür ab.
Genau.
Am Wahlabend.
Bis der Letzte da ist und seine Unterlagen reinbringt, sind wir vor Ort.
Also es würde es nie geben, dass ich als Wahl, also wir beide eigentlich als Verantwortliche für die Wahlen, dass wir da irgendwie einfach uns vorher verpieseln würden. Das würde es nicht geben.
Gut, jetzt gehen wir davon aus, es hat alles geklappt, alles schicki. Wir sind 23, 24, 1 Uhr fertig mit allen Stimmen, die ausgezählt sind. Wie läuft das dann mit den Ergebnissen aus? Also wie werden die dann veröffentlicht? Macht das die Stadt selbst? Wird das irgendwohin weitergeleitet?
Es gibt das mit dem Wahlabend oder je nachdem in der Wahlnacht haben wir dann erstmal das vorläufige Endergebnis, das festgehalten wird und ja auch direkt über unsere Systeme auch live von uns auf unserer Stadtseite veröffentlicht wird. Dann wird in den Tagen nach der Wahl passiert natürlich die große Abwicklung. Das heißt, da wird die Unterlagen werden nochmal geprüft im Mehraugenprinzip, ob wirklich alles ordentlich abgegeben wurde oder doch nicht in der Eile des Gefechts irgendwas übersehen wurde. Ja, wenn es Unstimmigkeiten gab, dann wird das tatsächlich nochmal öffentlich nachgezählt. Wenn es wirklich so ist, dass man das nicht heilen kann, dann ist auch diese Auszählung öffentlich und wird dann quasi auch durch einen Ersatzwahlvorstand beschlossen. Und alle diese Unterlagen werden aufbereitet und dem Kreiswahlausschuss zur Kenntnis gegeben. Und dieser entscheidet oder bestätigt dann eben das Endergebnis für den Wahlkreis.
Jetzt hat Stefanie das Wort heilen gesagt. Heilen heißt bei uns nicht, dass wir irgendwie die Ergebnisse manipulieren, sondern heilen heißt, dass du bei solchen Ergebnissen Niederschriften hast, die, haben wir schon erwähnt, die gesetzliche Vorgaben haben, und manchmal ist es einfach ein Kreuz, was fehlt. Ja, oder es fehlt zum Beispiel die Unterschriften aller Wahlmitglieder, also Mitglieder des Wahlvorstandes, und heilen heißt dann, dass diese Akteure tatsächlich nochmal zu uns kommen müssen und diese Niederschrift unterschreiben, weil dafür steht ja dann auch die Unterschrift, dass alles ordentlich an dem Wahlabend ausgezählt wurde, so wie es die Niederschrift sagt. Also darf doch jetzt bitte nicht verstehen, dass wir irgendwie Ergebnisse anpassen würden, um Gottes Willen. Ist auch gar nicht möglich. Ja, also es ja immer die Stimmzettel immer noch gibt, die werden ja nicht vernichtet. Das ist auch ganz wichtig, mal vielleicht zu wissen für den Bürger da draußen. Stimmzettel bleiben eigentlich archiviert bis zur nächsten Wahl, bis sozusagen alle Wahleinsprüche beschieden worden sind und es von der Institution darüber, also der Landeswahlleitung, beziehungsweise manchmal auch von der Bundeswahlleitung, ein klares Go gibt zum Vernichten. Das heißt also, man könnte jederzeit nach der Wahl, und das wird dann auch manchmal so sein, wenn es bestimmte Einsprüche gibt, muss man diese Kisten mit den Stimmzetteln rausholen, und dann ist da eine vollständige Transparenz da. Das ist schon wichtig. Und es gehört halt mit dazu, hier auch nochmal ordentlich das Ganze nachzuarbeiten. Aber mittlerweile, auch das ist wieder sehr, sehr einfach durch entsprechende Technik, können die Ergebnisse super schnell auch den Bürger zur Verfügung gestellt werden. Und da haben wir in Magdeburg auch ein gutes System. Da kann man eigentlich alle Informationen real-time dann auch mit den Ergebnissen sehen. Und sobald der Kreiswahlausschuss getagt hat, und das ist auch nochmal wichtig, wird aus dem vorläufigen Ergebnis am Wahlabend, weil das ist tatsächlich nur ein vorläufiges Ergebnis, wird das dann zum endgültigen Ergebnis. Also dazwischen liegen immer in Abhängigkeit, wann der Kreiswahlausschuss stattfindet, und da werden auch Mitglieder zu berufen. Und da bin ich als Kreiswahlleiter auch mit drin. Erst wenn dort die Entscheidung zu den Ergebnissen gefasst wird, dann ist es ein endgültiges Ergebnis. Und dann laufen auch Fristen hinsichtlich von möglichen Wahleinsprüchen.
Gut, dann hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen. Also nach der Wahl ist ja auch immer vor der Wahl. Also wir haben jetzt 2026, haben wir auf jeden Fall auch noch eine Wahl anstehen.
Ja, ist nicht mehr so lange hin.
Genau. Und wenn die dann durch ist, ist die nächste, ich glaube, das nächste große Superwahljahr heißt es dann, glaube ich, 2029, wenn alles so bleibt, wie es momentan aussieht. Dann stellt sich natürlich die Frage, laut Adam Riese zwischen 26 und 29 liegen wohl 3 Jahre. Was macht denn so ein Wahlamt dann eigentlich in den 3 Jahren dazwischen?
Nun ja, dieses Superwahljahr, das stellt uns natürlich vor ganz neue Herausforderungen. Die sind natürlich auch oder müssen langfristig geplant werden. Aber die Zeit wird aber auch die Möglichkeit eröffnen, wieder mehr in den Bereich Statistik abzutauchen. Denn wir sind ja nicht nur Wahlamt, wir sind ja auch das Amt für Statistik und können uns dann wieder den anderen Aufgaben und zum Beispiel auch dem Thema Befragung widmen.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe großen Respekt vor dem Jahr 2029, weil wir das in der Form, obwohl wir das beide jetzt schon 15, 16 Jahre machen, so noch nie hatten in der Bündelung der Wahlen. Ich glaube sogar, dass es bei uns auch gar nicht so ein Zusammenfallen von mehreren Wahlen geben kann an einem Tag, was ja manchmal in anderen Städten durchaus möglich ist, dass du eine Landtagswahl und eine OB-Wahl zusammenfallen hast. Das muss man sehen. Das sehe ich aktuell noch nicht so, dass es passieren wird bei uns, sondern dass wir wirklich so im 2-Monats-Rhythmus wahrscheinlich durch Wahlen gehen.
Ja, auch durch die vorgezogene Bundestagswahl wird sich das wahrscheinlich alles sehr im ersten Halbjahr ballen.
Genau, das macht's also wirklich, das wird spannend. Das Gute daran ist, du bleibst im Flow. Aber das Schlechte daran ist, viele Aufgaben, die wir natürlich, wir sind ja nicht nur vollständiges Wahlamt, werden von der Priorität nach hinten fallen. Ich muss aber auch sagen, dass wir zum Beispiel bei der vorgezogenen Bundestagswahl, wo wir relativ wenig Zeit hatten, eine sehr, sehr fokussierte Arbeit hatten und das sehr überraschenderweise auch sehr gut lief vom Gefühl her. Also du hast ja auch eine emotionale Tät da dran, also wenn du Wahlen hast. Dieser kurze Zeitraum war schnell vorbei und das hat den Fokus geschärft, wo du ja vorhin gesagt hast, eine Wahl normalerweise fast ein Jahr Vorbereitung, immer so mit 20% vielleicht, oder also der Anteil der Arbeit steigt halt hin zum Wahltag. Das war halt, das ist ja ein Marathon, wo die vorgezogene Bundestagswahl ein Sprint war, kann man fast so sagen, oder sagen wir es mal ein 800-Meter-Lauf. Ja, also das ist schon, also 2029, das wird wirklich ein super Wahljahr. Haben andere Städte, die wir so kennen, schon in ähnlicher Form gehabt, wir noch nicht. Jetzt sind wir dran.
Aber auch das werden wir schaffen.
Das werden wir schaffen. Da gehen wir auch dann auch natürlich sensibilisiert vor und wissen, sind uns klar, dass das hart wird. Aber ist unser Anspruch, glaube ich. Also ist mein Anspruch, ich denke, ist deiner auch, Stefanie. Mein Anspruch einfach an Qualität an Wahlen zu hoch, dass ich das auch ordentlich schaffen möchte.
Ja, deswegen wird die Pause da jetzt auch gar nicht so lang, sondern wir haben das im Hinterkopf, dass das ein Megaprojekt wird und dementsprechend müssen wir auch frühzeitig Prozesse anpassen, weil das die Zeit ist dann schneller ran, als man denkt.
Genau. Dann würde ich fast schon ein bisschen aus dem Thema raus moderieren. Ich habe jetzt viele nicht ernste Themen, aber ich verstehe und das habt ihr auch sehr gut rübergebracht, Wahlen sind natürlich ein extrem ernstes Thema. Also es geht nicht nur darum, dass diszipliniert durchzuziehen, ordentlich, korrekt, dass es wirklich ein Thema ist, das ja sehr viel Aufmerksamkeit fordert. Aber ich hoffe, es gibt auch den ein oder anderen Effekt oder Moment, wo man auch mal zum Lachen kommt, zum Lächeln kommt. Ich weiß nicht, fällt euch da zufällig irgendwas ein, wo er sagt, okay, das war ein Moment, den fand ich sehr witzig. Also ich kann zum Beispiel sagen, bei der letzten Wahl hatten wir fangen dann früh morgens, ich weiß gar nicht, um 5:30 fangen wir dann an, die Unterlagen auszufahren. Und dann waren alle Teams auf dem Weg runter in die Tiefgarage unter der Stadtverwaltung und sollten die Autos beladen und dann besetzen. Und plötzlich waren einfach zwei Kollegen weg. Das heißt, in der Tiefgarage hat man natürlich keinen Empfang und wir haben dann eine halbe Stunde nach den Kollegen gesucht, die dann zurück zum Wahlraum, also zu dem Raum, wo wir uns getroffen haben. Da war dann keiner mehr und haben dann fast zwei Kollegen noch verloren. Das fand ich extrem witzig. Also es hat sich natürlich geklärt am Ende, aber
alle wieder angefunden.
Genau.
Also man darf, glaube ich, den Humor nicht verlieren. Es ist ein ernstes Thema und man muss da fokussiert sein. Aber gerade so auch, was den Wahlsamstag angeht, da gehört auch ein bisschen Humor mit dazu. Wenn wir hier alles organisieren und bereitstellen, dann ist das schon eigentlich immer ein netter Tag. Auch wenn man jetzt das Wahlwochenende durcharbeitet und natürlich am Montag auch gleich weiterarbeiten muss, weil dann ja die Ergebnisse beziehungsweise die Unterlagen geprüft werden müssen. Ja, ansonsten würde ich meinen, wir sind generell eigentlich ein recht heiteres Amt, das sich auch mal nach der Arbeit mal noch trifft oder vielleicht auch mal zusammen eine Wanderung übernimmt, ja.
Dann bleibt uns eigentlich nur noch die letzte Rubrik, die wir gerne dann natürlich mit dir auch umfassen, das war das Abfrühstücken wollen würden. Liebe Stefanie, möchtest du mir vielleicht noch dein Rezept der Woche verraten? Also wenn es mal schnell gehen soll oder das Lieblingsgericht, dein Lieblingsgericht oder das Lieblingsgericht der Familie?
Ja, vielleicht eher aus der Kategorie, wenn es mal schnell gehen soll und auch ich noch nicht eingekauft habe, dann ist das Pasta mit Pesto. Also eigentlich ja so eine Art Nudelsalat mit Pesto, Mozzarella und Gemüse, was man halt noch findet im Keller.
Machst du das Pesto selber?
Nein.
Ich möchte nicht fragen, welche Marke, aber es gibt ja verschiedene mit Nuss oder
ja, gibt verschiedene Sorten.
Grün, Rot, ist dann egal.
Genau, das kann man nach Geschmack wählen.
Okay, also das Rezept kommt natürlich trotzdem in die Shownotes, aber
ist aber, wenn du Kinder hast, wirklich, wenn die dafür empfänglich sind, eine gute Sache.
Wenig Arbeit für ruhige, satte Kinder. Ich denke, ich kenne es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich denke, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wunderbar, dann haben wir doch einen schönen Abschluss gefunden für diese Folge. Ich denke, es haben alle mitbekommen, es ist ein Thema, das noch viel mehr offen hat als das, was wir jetzt quasi anreißen konnten. Wir haben versucht, einen Einblick zu bekommen in das Thema. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Stefanie, bei dir, Tim.
Ja, ich hatte heute eine besondere Position irgendwie, ne?
So genau.
Zweierlei.
Und ihr dürft jetzt gerne noch ein paar letzte Abschlussworte sagen und dann verabschieden wir uns.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und mit Blick auf den Wahltermin wünsche ich gutes Gelingen. Und natürlich, ja, haben Sie für die Wahlhelfer an den Wahllokalen immer mal ein nettes Lächeln bereit.
Ja, ich glaube, das ist wirklich wahr. Also so schlecht wie die Laune vielleicht persönlich ist in dem Moment, die Wahlhelfer können am wenigsten dafür. Und die sind einfach nur auch dafür ein wichtiger Bestandteil, dass man diese demokratische Möglichkeit hat. Ich finde einfach, glaube, es ist wichtig, dass der Bürger draußen mitbekommt oder ein Gefühl dafür entwickelt, dass so eine Wahl eben nicht nur ein One-Day-Ding ist, sondern dass es wirklich ein gut geplanter, gut organisierter Prozess sein muss und nur so wirklich die Möglichkeit besteht, dass Wahlen ordentlich durchgeführt werden können. Und wenn wir sie nicht hätten, glaube ich, dass einfach ein wichtiges Instrument der Demokratie fehlen würde. Und insofern wirklich den Wahltag auch als einen wichtigen Tag wahrnehmen, in dem man auch die Möglichkeit hat, Sachen zu gestalten, zu ändern. Und die Leute, die eben ihre Zeit investieren, dass das ein ordentlicher Ablauf ist, denen wirklich auch mit Respekt und Freundlichkeit zu begegnen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Das hast du schön gesagt.
Sehr
danke,
schön.
Danke.
Mit den Worten verabschieden wir uns dann auch. Dankeschön. Ein herzlicher Dank gilt unserem Redaktionsteam mit Anna, Max und Marina, dem PR-Team mit Aileen und Celine sowie Lara für die Foto- und Videoaufnahmen. Mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und ihrer Unterstützung haben sie maßgeblich zum Gelingen des Projektes beigetragen. Ebenso danken wir dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt für die Förderung dieses Projektes.